Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Moslem in Afrika, der sich zu Jesus bekehrt hat. Und wie ihr wisst, ist das unter den Moslems sehr populär, wenn jemand seinen Glauben wechselt und zu Jesus kommt. Und dessen Freunde sind zu ihm gekommen und haben gesagt, warum bist du Christ geworden? Und er hat gesagt, hey, guckt euch das einfach mal an. Nehmt an, ihr geht eine Straße entlang und ihr kommt an eine Kreuzung und der Weg teilt sich nach links und nach rechts und ihr wisst nicht, welchen Weg ihr gehen sollt. Und an dieser Kreuzung sind zwei Männer. Der eine ist tot und der andere lebt. Wen fragt ihr nach dem Weg? Wen fragt ihr, welchen Weg ihr gehen sollt? Seht, das ist der Unterschied zwischen Christentum und allen anderen Religionen. Mohammed ist tot, ist in seinem Grab. Buddha steht irgendwo in der Urne rum, in einem Tempel wahrscheinlich. Karl Marx ist tot, könnt sein Grab besuchen. Alle Religionsgründer, alle Philosophen sind tot, aber Jesus lebt. Sein Grab ist leer, er ist auferstanden und das macht ihn einzigartig. Und jeder einzelne von uns geht den Weg seines Lebens hinunter. Und dort auf dem Weg liegen verschiedene tote Propheten und tote Philosophen und Gurus, die verschiedene Religionen erfunden haben, verschiedene Philosophien erdacht haben. Und da stehen Leute rum, die uns irgendwie ihre Meinung aufdrücken wollen. Leute, die eines Tages auch sterben werden, aber es gibt einen, der niemals sterben wird, einen, der auferstanden ist, einen, der lebt mit ewigem Leben. Es gibt einen, der das Leben ist und das ist Jesus Christus, unser Herr. Also auf wen wirst du hören? Wem willst du dich anvertrauen? Auf wem willst du dieses Haus deines Lebens aufbauen? Auf welchem Fundament? Auf denen, die tot sind? Auf irgendeiner toten, leeren, kraftlosen, menschlichen Philosophie oder Weltanschauung oder auf Jesus Christus, dem lebendigen Wort, seiner Kraft, auf seinem Leben. Jesus hat sehr krasse Aussprüche getan. Er hat gesagt, ich bin der Weg zu Gott, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Er hat gesagt, ich bin der einzige Weg, wie Menschen in Beziehung mit Gott kommen können. Er hat behauptet, wer sich mir anvertraut, der kann Vergebung haben von seiner Schuld und in Beziehung kommen mit Gott, in Gemeinschaft mit ihm. Und dann, als die Leute seiner Zeit zu ihm gekommen sind und gefragt haben, hey Jesus, was ist denn das Zeichen, was du uns gibst, dass du wirklich der bist, der du behauptet hast zu sein, hat Jesus gesagt, ich gebe euch ein Zeichen und das ist die Auferstehung. Er hat gesagt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Matthäus 12. In Johannes 2 hat er gesagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und er sprach von dem Tempel seines Leibes. Er hat den Jüngern vorausgesagt, hat gesagt, der Menschensohn, er muss vieles leiden und getötet werden und am 3. Tag auferweckt werden. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen dafür, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Ich werde was tun, was noch nie jemand vor mir getan hat. Ich werde was tun, was unmöglich ist für einen Menschen. Ich werde auferstehen nach 3 Tagen. Das ist der ultimative Beweis meiner Vollmacht. Das ist der Beweis, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Nämlich der Messias, der Retter, der Sohn Gottes, die 2. Person des dreieinigen Gottes. Und die Auferstehung Jesu ist sehr zentral für uns Christen. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Hoffnung für uns Menschen, die über unser irdisches Leben hier hinausgeht. Und ich würde sagen, wenn das Leben hier und jetzt alles ist und irgendwann sterben wir, und dann ist alles vorbei und alles egal, dann ist unser Leben auch zutiefst sinnlos hier in dieser Welt. Wird einem immer wieder bewusst, wenn man bei einem Begräbnis dabei ist. Wenn man an dem Grab eines geliebten Menschen steht vielleicht. Wisst ihr was, dann ist es egal, ob der arm war oder reich war, ob der berühmt war oder ein Nobody, ob der ein 500er Mercedes gefahren ist oder ein Golf. Ist egal, welcher Partei der angehört hat, in welchem Land der gelebt hat, in welche Kirche er gegangen ist. Das Einzige, was dann zählt, ist eine Sache. Eine Frage ist dann wichtig. Ist Jesus auferstanden? Das ist das Einzige, was zählt. Und war diese Person in der rechten Beziehung mit ihm? Hat er sich ihm anvertraut? Weil wenn wir uns Jesus anvertraut haben, dann können wir Hoffnung haben. Wenn Jesus auferstanden ist, dann können wir die Hoffnung haben, dass auch wir auferstehen werden eines Tages zu ewigem Leben nach dem Tod, zu einem Leben in Beziehung mit Gott. Und wisst ihr was, wenn das stimmt, dann ist es auch nicht egal, wie wir gelebt haben. Dann wird auch das, was wir hier tun, in dieser Welt, die guten Werke, die wir hier tun, im Namen Jesu, dann wird auch das Auswirkungen haben in alle Ewigkeit. Jesus hat gesagt, wir werden belohnt werden für all das Gute, was wir getan haben im Namen Jesu. Unser Leben ist nicht egal. All deine Opfer, all deine Liebe, all deine guten Werke sind nicht egal. Es bleibt bestehen für ewig. Auferstehung ist so wichtig. Paulus hat gesagt im 1. Korintherbrief, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir Christen die elendsten von allen Menschen. Dann sind wir elend. 1. Korinther 15, Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Seht ihr, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist er nicht Gott, dann ist er ein Lügner, dann kann er uns nicht retten. Und dann gibt es keine Vergebung unserer Schuld. Dann gibt es keine Chance für einen Menschen gerettet zu werden und in Beziehung mit Gott zu kommen. Keine Chance. Sind wir alle verloren. Haben alle keine Hoffnung. Und der Paulus sagt, dann sind wir die größten Toren, die unsere Hoffnung auf Jesus gesetzt haben. Weil wir dann einer Lüge vertraut haben. Und er sagt noch schlimmer, wir selber sind auch Lügner, weil wir die Lüge weiter erzählt haben. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Die größten Toren. Aber dann sagt der Paulus weiter im Vers 20 und er sagt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Erschlafenen. Er ist auferweckt. Das ist ein Faktum, das ist eine Tatsache. Er war der, der behauptet hat zu sein. Er hat Wort gehalten. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Und die Auferstehung ist eine der am besten bezeugten Tatsachen in der ganzen Geschichte. Spurgeon hat Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, wer die Auferstehung anzweifelt, müsste die Existenz von Julius Caesar oder Napoleon anzweifeln, denn die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache, die von mehr Zeugen bestätigt wird als jedes andere Ereignis in der Geschichte. Ein Mensch, der intellektuell ehrlich ist, muss an die Auferstehung Jesu glauben. Wie wissen wir von Napoleon oder von Julius Caesar? Woher wissen wir die Dinge, die wir wissen über die? Es gab Geschichtsschreiber, die haben aufgeschrieben, was diese Menschen getan haben. Es gibt historische Dokumente, in denen die erwähnt werden. Und es gibt archäologische Funde, die das bestätigen, was Geschichtsschreiber geschrieben haben über diese Leute. Also sagen wir heute, ja, das stimmt. Die haben gelebt und die haben das und das getan. Und lass uns dessen bewusst sein, wenn wir Evangelien lesen hier, dann lesen wir so ein historisches Dokument. Das ist kein Roman, das ist keine Legende, das ist keine Science Fiction, was die Schreiber hier geschrieben haben. Die Evangelisten haben Berichte geschrieben über das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus. Wie jeder andere Geschichtsschreiber auch. Die haben niedergeschrieben, was sie gehört, was sie gesehen, was sie erlebt haben. Und wisst ihr was, es ist rein willkürlich, wenn Leute sagen, das ist kein historisches Dokument. Nur weil ihnen der Inhalt nicht passt. Hey, das gilt nicht. Wenn sie das mit den Evangelien machen, dann, wie gesagt, brauchen wir auch nicht glauben, dass Cäsar gelebt hat. Weil das ist viel schlechter dokumentiert, als das, was Jesus für uns getan hat. Und Matthäus und Johannes waren sogar Augenzeugen von dem, was sie niedergeschrieben haben. Haben es mit eigenen Augen gesehen, haben es selbst gesehen. Markus schreibt den Bericht nieder, den ihm Petrus erzählt hat. Und Petrus war mitten dabei im Geschehen. Er war derjenige, der mit dem Schwert reingehauen hat im Garten, wo sie Jesus verhaften wollten. Er war der, der Jesus verleugnet hat. Er war der, der am leeren Grab gestanden ist und der dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Und Lukas war ein Mann, der sehr genau recherchiert hat. Wenn wir die ersten paar Verse vom Lukas-Evangelium lesen, da schreibt er, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Dienern des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut erschienen, der ich von Anfang an allem genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also Lukas beansprucht, einen Bericht geschrieben zu haben von diesen Ereignissen, die ihm die Augenzeugen berichtet haben. Und Lukas war sehr sorgfältig als Historiker. Er hat Orte genannt, er hat die Ereignisse, die er beschrieben hat, sehr genau datiert. Lukas erwähnt in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte, die er geschrieben hat, 3 Kaiser beim Namen, 7 römische Statthalter und Hohepriester, 32 Länder, 54 Städte und 9 Inseln. Und alles ohne Fehler. Archäologie hat es alles bestätigt, was Lukas beschrieben hat, wovon er geredet hat. Diese Personen haben wirklich gelebt, diese Städte hat es wirklich gegeben, von denen er schreibt. Er war ein sehr genauer, ein sehr sorgfältiger Historiker. William Ramsay war einer der größten Archäologen und Geographen in der Geschichte. Und er war ein Mann, der zuerst nicht gläubig war. Der hat zuerst geglaubt, dass das Neue Testament, die Evangelien nicht von Augenzeugen aufgeschrieben wurden, sondern irgendwann später im 2. Jahrhundert. Und er hat seine Meinung revidiert. Nachdem er 30 Jahre lang die Glaubwürdigkeit der Berichte von Lukas im Besonderen überprüft hat, hat er geschrieben, Lukas ist ein Historiker des ersten Ranges und die Geschichte des Lukas ist im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit unübertroffen. Ein Zeugnis von einem Archäologen, der das nachgeforscht hat. Also, wir lesen hier Tatsachenberichte von zuverlässigen Leuten. Und was wir hier in den Händen haben, ist das am besten überlieferte Dokument des ganzen Altertums, der ganzen Antike. Es gibt mehr Manuskripte, das heißt Abschriften vom Neuen Testament, als von jedem anderen antiken Buch. Na, ihr wisst, wir haben die Originalschriften nicht mehr. Das wurde abgeschrieben und überliefert. Es gibt keine Originalschriften mehr von antiken Dokumenten. Auch nicht die, die das Leben von Cäsar beschreiben. Es gibt Abschriften davon, Kopien. Und vom Neuen Testament gibt es mehr als von irgendwelchem anderen Dokument. Es gibt über 5000 griechische Manuskripte vom Neuen Testament. Es gibt darüber hinaus über 40.000 Zitate von den Kirchenvätern. Die haben bis auf wenige Verse das ganze Neue Testament zitiert und allein daraus können wir das rekonstruieren. Zum Vergleich dazu, das am zweitbesten überlieferte antike Dokument ist die Iliad von Homer und von der gibt es 643 Manuskripte. Vergleich das mit den 5.000, die es vom Neuen Testament gibt. Wissenschaftler können den ursprünglichen Text des Neuen Testamentes mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5% rekonstruieren. Und die restliche halbe Prozent, das ist nichts, was wirklich theologisch wichtige Sachen berührt. Wir können absolut sicher sein, dass das, was wir hier in den Händen halten, wirklich das ist, was die Augenzeugen niedergeschrieben haben über das Leben und den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und diese Menschen hier bezeugen die Auferstehung. Im 1. Korinther 15 schreibt Paulus davon, dass Jesus an einem Punkt über 500 Menschen auf einmal erschienen ist und begegnet ist, die das bezeugen können. Paulus sagt, die meisten von ihnen leben noch. Leute, wenn ihr mir nicht glaubt, geht hin, fragt die, ob sie Jesus begegnet sind. Die leben noch, prüft es nach. Und diese Menschen bezeugen, Jesus war tot. Er wurde hingerichtet auf einem römischen Kreuz. Das ist geschichtlich zweifelsfrei bewiesen. Selbst nichtchristliche Autoren, Geschichtsschreiber beweisen das. Jesus war tot, er wurde begraben. Das ist ein Faktum. Er wurde in das Grab gelegt, das Grab ist heute leer. Auch das bezeugen alle. Selbst die Feinde von Jesus bezeugen, dass das sein Grab leer war. Nach 3 Tagen. Und er ist wieder lebendig. Diese 500 plus Leute bezeugen, wir sind ihm begegnet. Er war lebendig mit einem Auferstehungsleib, wo er durch die Wand gegangen ist, ohne Türen zu brauchen. Wo er den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist und dann wurde er plötzlich unsichtbar. Das ist ein Faktum, das ist passiert. Die Leute berichten uns das. Über 500 bezeugen das. Hier im Neuen Testament. Stell dir das jetzt mal vor. Vergleich. Stell dir vor, wir sind vor Gericht. Und jemand wird beschuldigt, eine Bank überfallen zu haben. Und es gibt Zeugen dafür. Und es gibt so eine Gegenüberstellung. Da stehen jetzt eine Reihe von Männern und die Zeugen werden gefragt, wer war's? Und der erste Zeuge kommt und sagt, der hier war's. Okay. Nächste Zeuge kommt rein, der zweite sagt auch, ja, derselbe. Der da war's. Der dritte Zeuge kommt rein, sagt, der war's. Der 50. Zeuge kommt rein, sagt, ja, der war's. Der 500. Zeuge kommt, sagt, ja, dieser Mann war's. Der Fall ist erledigt. Kein Zweifel. Der war's. Und genauso ist es mit der Auferstehung. Wir haben 500 Augenzeugen, die sagen, wir haben ihn gesehen, nachdem er gekreuzigt wurde und begraben wurde. Er war lebendig, er ist uns begegnet. Und ich hoffe, die meisten von uns, ich hoffe, alle von uns können bezeugen, dass wir dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Nicht so wie die 500, wir haben ihn nicht gesehen mit unseren eigenen Augen, wir konnten ihn nicht anfassen. Ich habe zumindest noch nie hörbar seine Stimme gehört, aber ich kann bezeugen, ich bin dem auferstandenen Jesus begegnet. Er hat mein Leben verändert. Und ich denke, die meisten von euch können das auch bezeugen. Also, die einzige mögliche logische Schlussfolgerung ist, dass wir sagen, es ist eine Tatsache. Das ist wirklich passiert. Jesus ist auferstanden. Es gilt nicht zu sagen, ich glaube nicht, dass es passiert ist. Hey, es gibt zu viele Zeugen. Wie kannst du behaupten, es ist nicht passiert? Es gilt nicht zu sagen, die Zeugen sind nicht zuverlässig. Das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Simon Greenleaf, der war Professor für Recht auf der Harvard-Universität, war Experte für Beweisführung und er hat einen anerkannten Test entwickelt, wie man Zeugen vor Gericht prüfen kann, ob ihr Zeugnis wirklich glaubhaft ist. Und er hat diesen Test auf die Evangelien angewandt. Und die erste Frage ist, wenn man vor Gericht die Zeugen beurteilt, die erste Frage ist, sind die Zeugen ehrlich? Halten sie das, was sie bezeugen, wirklich für wahr? Und wenn wir die Evangelien lesen, finden wir, dass die Evangeliumsschreiber sehr ehrlich sind. Die schreiben sogar über ihr eigenes Versagen, über ihren eigenen Unglauben, werden wir heute noch sehen. Die waren sehr ehrlich. Und das waren Menschen, die Unannehmlichkeiten in Kauf genommen haben für das, was sie geschrieben haben. Die waren bereit dafür zu sterben. Das waren keine unehrlichen Leute. Und die haben die Dinge nicht geschönt zu ihrem Vorteil. Wie gesagt, sie beschreiben ihr eigenes Versagen. Sie waren ehrliche Berichterstatter. Das ist nicht fabriziert, was sie hier schreiben. Ein Beispiel, wir werden gleich lesen, dass der auferstandene Jesus zuerst den Frauen erschienen ist. Wisst ihr was, damals in der damaligen Kultur hat das Zeugnis von Frauen nichts bedeutet. Wenn das fabriziert gewesen wäre, hätten die nie im Leben geschrieben, dass Jesus den Frauen zuerst erschienen ist. Das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Das zeigt uns, es ist wirklich passiert, es ist nicht erfunden. Okay, waren die Zeugen ehrlich? Wir können sagen, nach allem, was wir hier lesen, ja, die waren sehr ehrlich. Zweite Frage, haben sie die Fähigkeit, die Wahrheit zu erzählen? Waren die wirklich dabei? Wenn einer behauptet, ein Zeuge zu sein, hat er das beobachtet, was er hier bezeugt. Und wenn wir uns die Evangelisten anschauen, ja, die haben mit Jesus gelebt. Zumindest Johannes ist unterm Kreuz gestanden, als Jesus gestorben ist. Petrus war beim Verhör dabei. Johannes und Petrus waren an dem leeren Grab, sind den auferstandenen Jesus begegnet. Na, manchmal sagen Leute, aber wir können nicht glauben, was die Evangelisten niedergeschrieben haben, weil das waren ja Nachfolger von Jesus. Ja, hallo, ist das ein Nachteil? Nein, das ist ein Vorteil. Das macht die zuverlässiger als Zeugen, weil sie dabei waren. Ich meine, es wäre Schwachsinn zu sagen, wir glauben nicht an die römische Geschichte, weil die römischen Geschichtsschreiber die Geschichte geschrieben haben. Oder wir glauben unseren Historikern nicht, weil die von unserem Staat angestellt sind und unsere eigene Geschichte schreiben. Das ist Schwachsinn. Wenn sie nicht dabei gewesen wären, könnten sie es nicht bezeugen. Das hebt ihre Glaubwürdigkeit hervor, das macht sie glaubwürdiger. Lukas war Arzt, Matthäus war Zöllner, Zolleintreiber, waren beides Berufe, in denen sie zur Wahrheit verpflichtet sind. Es gibt auch keinen Grund, irgendwie die geistlichen Fähigkeiten von den Schreibern hier in Frage zu stellen. Die waren alle intelligent und fähig zu schreiben und zu bezeugen. Johannes und Lukas schreiben sogar in einem sehr feinen griechischen Stil. Es waren gebildete Leute. Dritte Frage ist, gibt es genug Zeugen? Und stimmen die Zeugnisse überein? Und er bezieht sich hier nur auf die Evangelisten. Und er kommt zu dem Schluss, ja, das ist okay. Die Anzahl gilt vor jedem Gericht, wenn vier Zeugen übereinstimmen, ein Ereignis bezeugen, dann gehen wir davon aus, dass es wirklich so passiert ist. Und es gibt genug Unterschiede in den Berichten, in den Formen und in der Stil, um zu zeigen, dass sie sich nicht vorher irgendwie abgesprochen haben, das erdichtet haben. Aber es gibt trotzdem auch genügend Übereinstimmung, dass wir davon ausgehen können, dass sie alle dasselbe Ereignis berichten. Vierte Frage ist, stimmt das Zeugnis mit unserer Erfahrung überein? Und da wird es jetzt interessant. Ne? Es gibt diejenigen, die sagen, nee, das stimmt nicht mit unserer Erfahrung überein, weil es gibt ja nichts Übernatürliches. Wir glauben nicht an Wunder. Also nein, das kann nicht passiert sein, was die Evangelisten hier beschreiben. Und das ist ihr Problem mit der Auferstehung. Die sagen, das darf nicht wahr sein, weil das würde ihre ganze Weltanschauung zerstören. Ihre ganze Philosophie. Also es gibt Leute, die sagen, nee, das kann nicht passiert sein, weil an sowas glaube ich nicht. Okay, ist deine Sache, ob du es glaubst oder nicht. Aber das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob es passiert ist oder nicht. Ob du es glaubst oder nicht. Auf der anderen Seite, viele anderen würden sagen, ja, wir glauben das. Wir haben das erfahren. Ich denke, wir gehören dazu. Ich habe den auferstandenen Jesus erfahren. Ich habe erlebt, wie er Wunder getan hat in meinem Leben. Ich habe erlebt, wie er Gebet erhört hat, wie er mich versorgt hat, wie er Menschen geheilt hat auf Gebet hin. Ich habe das erfahren. Und seht ihr, was die Evangelisten hier berichten, ist nicht irgendwas total Abgefahrenes. Ich meine schon, es sind Wunder, es sind abgefahrene Sachen, aber es ist nicht total kompliziert oder schwierig festzustellen. Wenn hier eine Heilung beschrieben wird, ist es jetzt kein Faktum, was schwer festzustellen ist. Da war ein Typ, der war ein Krüppel, dann kam er zu Jesus und dann ist er herumgehüpft und war geheilt. Ist jetzt kein Faktum, was man schwer feststellen kann, oder? Man kennt den Typen vorher und der konnte nicht laufen, sagen wir, und danach ist er rumgelaufen. Also wurde er geheilt, oder? Ist nicht schwer festzustellen, ist nicht schwer zu bezeugen. Leicht erkennbar für jeden Beobachter. Genauso die Auferstehung von Jesus. Da ist ein Mann, der wurde getötet, in ein Grab gelegt. Am dritten Tag begegnet er wieder Leuten lebendig. Ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, ist vorher noch nie passiert, aber das Faktum selber ist eigentlich nicht schwer festzustellen, oder? Ist eine einfache Sache. Ja, ich kenne diesen Jesus und ich kapiere auch nicht wie, aber er ist mir begegnet, obwohl er tot war. Einfaches Faktum. Also es ist vielleicht ungewöhnlich, was passiert ist, aber wenn die Fakten darauf hinweisen, dass es passiert ist, auf ein Wunder, dann ist es okay. Ist leicht zu prüfen, dann finde ich es nicht korrekt, es wegen der vorgefassten Meinung abzulehnen von vornherein. Fünfte Frage ist, passt das Zeugnis zu den Fakten und zu den Umständen ihrer Zeit, zu dem Umfeld? Und da habe ich schon drüber gesprochen. Das waren sehr genaue Historiker, die Evangelisten, und das, was gerade Lukas auch beschreibt, sind sehr genaue historische Aussagen. Die Archäologie hat bis jetzt immer das bestätigt, was die Bibel sagt. Und nichts, kein Fund konnte bis jetzt irgendwas widerlegen von dem, was hier beschrieben wird. Ich meine, dass Kaiaphas gelebt hat, ist bezeugt, wurde erst vor einigen Jahren wieder was gefunden, eine Inschrift. Pontius Pilatus. Du kannst nach Caesarea gehen, in dieses Theater, was noch steht, was in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Es wurde sogar das Haus von David gefunden. Also es gibt unzählige Funde, die das belegen, dass es stimmt, was hier niedergeschrieben ist. Und dieser Professor Greenleaf kommt zu folgenden Ergebnissen. Er schreibt, nach den Gesetzen der Beweisführung, wie sie vor Gericht angewandt werden, gibt es mehr Beweise für die historische Tatsache der Auferstehung Jesu als für jedes andere Ereignis in der Geschichte. Leute, es gilt nicht, einfach zu sagen, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht, dass was Übernatürliches gibt. Okay, natürlich kannst du sagen, ich glaube das, aber die Fakten sprechen gegen dich. Und einzig Intelligente wäre zu sagen, ich ändere meine Theorie, wenn die Fakten gegen mich sprechen. Du kannst natürlich weltfremd sein und die Wahrheit verleugnen und so tun, als wäre es nicht passiert. Das ist deine Entscheidung. Aber es ist keine sehr intelligente Vorgangsweise. Meine Erfahrung ist, die meisten Menschen, die Auferstehung leugnen, tun das nicht, weil sie ehrlich nachgeforscht haben und die Fakten geprüft haben. Viele von denen haben nicht mal die Bibel gelesen, das, was hier berichtet ist, sondern die leugnen die Auferstehung schlicht und einfach, weil es ihnen nicht passt. Weil, wie gesagt, dass Jesus auferstanden ist, das beweist, dass er wirklich der war, der er behauptet hat zu sein. Und er hat behauptet, ich bin der einzige Weg zu Gott. Er hat gesagt, ich werde wiederkommen und ich werde richten. Wenn Jesus auferstanden ist und der ist, der behauptet hat zu sein, dann sind wir ihm verantwortlich. Und das passt Menschen, die ihr eigener Gott sein wollen. Die ihre eigenen Maßstäbe aufstellen wollen. Die nicht so leben wollen, wie Jesus es sagt. Und solche Menschen fühlen sich nicht wohl mit der Vorstellung, dass es einen Gott gibt. Und fühlen sich nicht wohl mit dem, was er hier gesagt hat in seinem Wort. Und fühlen sich nicht wohl mit der Vorstellung von Gericht. Und deshalb leugnen sie. Und sagen, ja, die Bibel ist erfunden und die Bibel ist voller Fehler und die Bibel ist nicht genau. Und wenn du sagst, ja, zeig mir einen Fehler, er ist nicht ehrlich. Ist nicht wahr. Die Bibel ist nicht voller Fehler, die Fakten sprechen gegen dich, wenn du das sagst. Die Leute wollen nicht hören. Ich erinnere mich, wahrscheinlich ist eins der krassesten Beispiele dafür. Junger Mann, mit dem ich mehrere Gespräche geführt habe. War ein religiöser junger Mann, ging ab und zu in die Kirche und hatte angeblich furchtbare intellektuelle Probleme mit Gott und mit der Bibel und Auferstehung und dem, was Jesus hier gesagt hat. Und wir haben uns mehrmals getroffen und miteinander diskutiert. Und ich konnte ihm diese Sachen zeigen, ich konnte ihm seine Fragen beantworten, ich konnte seine Argumente widerlegen, ich konnte ihm Argumente anführen, dass es stimmt hier, dass es rational ist, vernünftig ist zu glauben, was hier in Gottes Wort steht. Ich habe ihm sogar einen dicken Schmöker gegeben. Vielleicht kennt ihr das Buch, Die Bibel im Test. Wisst ihr was, der hat es nicht mal angerührt, das Buch. Er war nicht ehrlich auf der Suche. Wenn er ehrlich gesucht hat nach der Wahrheit, hätte er die Fakten geprüft. Wisst ihr was, der junge Mann hat gesagt, ich kann nicht glauben. Was er in Wirklichkeit gemeint hat, war, ich will nicht glauben. Das war die Sache. Und wisst ihr warum? Weil er selbst gerecht war. Er hat gesagt, ich bin eher ein guter Christ, ich habe niemanden umgebracht. Gott wird mich schon irgendwie annehmen. Und wisst ihr warum noch? Er hat nicht gelebt nach Gottes Wort. Er hat mit seiner Freundin geschlafen und hat gekifft, hat sich niedergesoffen mit seinen Freunden. Und Gott sagt in seinem Wort, die so leben, werden das Reich Gottes nicht erben. Und dieser junge Mann wollte seine eigenen Regeln machen. Er wollte sein eigenes Ding drehen. Er wollte nicht einen Gott haben, der sagt, was richtig und was falsch ist. Und das war sein Problem. Er hatte kein intellektuelles Problem, das hat er nur vorgeschoben. Der hat sich selber was vorgemacht. Was er wirklich hatte, war ein geistliches Problem. Er wollte sein eigener Gott sein. Er hatte ein Herrschaftsproblem. Er wollte sein eigener Herr sein und nicht Gott als seinen Herrn haben. Und ich habe ihm das gesagt. Und als ich ihm das gesagt habe, war er beleidigt und war er zornig und wollte unser Gespräch nicht mehr weiterführen. Ist traurig. War kein ehrlicher Sucher. Ich habe den Kontakt verloren mit ihm und ich weiß nicht, wie er heute mit Gott steht. Ich hoffe, dass er umgekehrt ist. Dass er begonnen hat zu suchen und ich hoffe, dass er zu Jesus gekommen ist, dass ich ihn eines Tages im Himmel sehen werde. Aber ich möchte jeden herausfordern, der sagt, ich kann nicht glauben. Möchte ich herausfordern, zuerst dein eigenes Herz zu prüfen und ehrlich zu sein mit dir selber. Machst du dir was vor? Und hey, wenn du ein ehrliches Problem hast, ein intellektuelles, ich rede gern mit dir. Und ich fordere dich auf, die Fakten zu prüfen, nachzuforschen. Ich kann dir Literatur geben. Such ehrlich, das ist okay. Aber wenn du in dein Herz schaust und drauf kommst, du hast eigentlich ein Herrschaftsproblem. Weißt du was, dann kann dir keine Diskussion in der Welt helfen. Das Einzige, was dir helfen kann, ist, dass du Buße tust, dass du umkehrst. Und dass du dich zu Jesus wendest und ihn, deinen Herrn, sein lässt. Okay, nach dieser wieder mal sehr kurzen Einleitung. Lass uns hier den Tatsachenbericht über die Auferstehung lesen. Es war mal wichtig, das zu klären, weil gerade in dieser Osterzeit ist es wieder sehr populär, Gottes Wort in Zweifel zu ziehen und Jesus anzugreifen, die Evangelien anzuzweifeln. Ich habe gestern einen Zeitungsartikel gelesen, der in die Richtung ging. Richie hat mir erzählt, dass es jetzt eine Fernsehserie zu dem Thema gab. Wie gesagt, dieses Buch Sakrileg, was jetzt verfilmt wurde, und bestreite, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass es wahr ist, was hier steht, dass es nur Science Fiction ist. Wisst ihr, was dieser Film ist, Science Fiction? Wenn er danach forscht, nichts, was die behaupten, hat irgendwie historisch einen Halt. Wer sich dafür interessiert, ich habe auch da Quellen drüber. Aber die Leute, die tun das, weil Jesus radikale Aussprüche gemacht hat. Gesagt, ich bin auferstanden, ich bin der einzige Weg zu Gott, ich bin der einzige Retter. Er stellt einen Herrschaftsanspruch über unser Leben. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott Gott sein will in unserem Leben? Scheint heutzutage darf jeder Gott sein, außer Gott. Wir haben die Yogis, die New Ager, die sagen, ich bin Gott. Und dann haben wir diese Pantheisten, die sagen, der Stein ist Gott und der Baum ist Gott. Nur Gott darf nicht Gott sein. Alle anderen dürfen Gott sein. Hey, wer glaubt Gott, dass er ist? Gott? Ist lächerlich. Ist nicht überraschend. Gott will Gott sein in unserem Leben. Und er stellt den Anspruch. Und das passt vielen nicht. Aber weißt was? Wenn du nicht Gott anerkennst als Gott über dein Leben, wenn er nicht Herr sein darf in deinem Leben, dann bist du kein Christ. Gott möchte Gott sein. Also lasst uns hier lesen, den Tatsachenbericht von Markus. Vers 1, Markus 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Mach mal vielleicht eine Folie hier mit dem Foto drauf. Wo ich in Israel war vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vor 2-3 Jahren, Zeit vergeht, waren wir auch in diesem Felsengrab. Ist in einem Garten direkt neben einem Hügel, der heute noch der Schädelhügel genannt wird. Und ist interessant. Also so ähnlich könnte das Grab ausgesehen haben, vielleicht war das wirklich das Grab, in dem Jesus gelegen ist. Die Beschreibung passt ganz gut. Ist interessant, es gibt hier zwei Grabkammern und die eine ist fertig, die andere war noch nicht fertig. Warum haben sie die denn fertiggestellt? Vielleicht, weil sie jemanden reingelegt haben, bevor das Grab ganz fertig war? Interessant auf jeden Fall. Aber so haben Gräber ausgesehen, die sie in den Fels gehauen haben. Und dann gab es vor dem Grab, vor dem Eingang, normal so eine Schräge und einen Führungsgraben. Und da wurde dann so ein Stein runtergerollt. Es waren Riesendinger, die hatten normalerweise ein Gewicht von 1,5 bis 2 Tonnen. Es hat so um die 20 Männer gebraucht, diesen Stein wieder wegzurollen. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass über diesem Stein, der die Tür zum Grab verdeckt hat, die Römer ein Siegel angebracht haben. Die anderen Evangelien berichten, dass die Römer auf Wunsch der jüdischen Leiter das Grab versiegelt haben und bewacht haben. Ein römisches Siegel hat so ausgesehen, dass sie ein Seil über diesen Stein gespannt haben und den haben sie dann mit Wachs befestigt auf jeder Seite und da wurde ein römisches Siegel draufgedrückt. Und das hat bedeutet, jeder, der hier rumtut, der dieses Siegel bricht, der bekommt es mit Rom zu tun. Dem geht's an den Kragen. Und diese Wache, die das Grab bewacht hat, das war kein Strickclub irgendwie. So eine Wacheinheit hat normalerweise aus 16 schwer bewaffneten römischen Soldaten bestanden. Immer 4 sind Wache gestanden vor dem Grab und die restlichen 12 haben in einem Halbkreis vor dem Eingang geschlafen. Also wenn einer reinkommen wollte, hätten die erst über die Schlafenden drüber steigen müssen und dann die anderen Soldaten niedermetzeln müssen, ohne die anderen aufzuwecken, natürlich. Und erst dann hätten die überhaupt zu diesem Stein, zu dem Grab kommen können. Und diese römischen Soldaten waren Kampfmaschinen. Die waren gefürchtet in der ganzen Welt. Die waren darauf gedrillt, dieses Grab zu verteidigen bis zum letzten Blutstropfen. Die sind mit ihrem eigenen Leben eingestanden. Wenn die das nicht verteidigt hätten und überlebt hätten, hätten die Römer die selbst hingerichtet, weil sie weggelaufen sind von ihrem Job. Und ich finde es interessant, dass die Juden und die Römer mitgeholfen haben, die Tatsache der Auferstehung zu beweisen. Die haben sichergestellt, dass niemand den Leib Jesu stehlen konnte. Lesen wir weiter in Vers 3. Die Frauen, sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Das war das Gesprächsthema der Frauen. Mann, wie kommen wir rein in das Grab? Werden uns die Soldaten durchlassen? Und wenn ja, wie werden wir den Stein wegkriegen vor dem Grab? Und ich finde es interessant, wie so oft bei uns waren auch ihre Sorgen völlig unbegründet. Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein zurückgewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Die Soldaten waren weg. Matthäus berichtet uns, es hat ein Erdbeben gegeben und ein Engel kam, hat den Stein weggerollt. Die Soldaten sind geflohen. Warum war der Stein weggerollt? Dass Jesus raus kann? Nee. Jesus ist später durch Wände gegangen. Der hätte es nicht gebraucht. Der Stein war weggerollt, dass die Frauen rein konnten. Dass sie bezeugen konnten, dass das Grab leer ist. Seht ihr, Gott ist so ein Gentleman, hat einen Engel geschickt, hat den Stein für die Frauen weggerollt. Ist das nicht cool? Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzend, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Sie sahen diesen Engel. Im Johannesevangelium wird uns berichtet, dass eigentlich zwei Engel dort waren, aber offensichtlich war es nur der eine, der geredet hat. Der war der Lautsprecher von diesen beiden Engeln. Und so erwähnt Markus hier nur den einen. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazaräer, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er zu euch gesagt hat. Und dann lesen wir weiter, sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Hätte uns wahrscheinlich auch ergriffen, wenn wir einen Engel gesehen hätten. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Da hatten die beste Nachricht der Welt und sie haben es niemandem weitergesagt. Weil sie haben sich gefürchtet. Wie auch wir so oft. Wir haben zwar keine Engel gesehen, aber wir haben Menschenfurcht. Dabei hat Jesus uns gesagt, hier im Vers 15, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium, die gute Nachricht der ganzen Schöpfung. Warum sind wir oft so zaghaft, die gute Nachricht weiterzusagen? Hey, es ist gute Nachricht, wir haben die beste Nachricht, die es gibt in dieser Welt. Wir dürfen Menschen sagen, du kannst Vergebung haben von deiner Schuld. Du kannst Beziehung haben mit dem lebendigen Gott durch Jesus. Hey, das ist gute Nachricht. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Maria, die anderen Frauen liefen weg, Maria blieb zurück am Grab und der auferstandene Jesus begegnete ihr zuerst. Warum der Maria zuerst? Warum nicht den Aposteln? Ich glaube, die Antwort ist gar nicht so schwer. Maria war die Einzige, die dort war. Seht ihr, die Frauen waren dort, die Apostel waren nicht dort. Die Frauen haben Jesus geliebt und die haben gesagt, lass uns hingehen, lass uns ihn salben. Die Apostel saßen daheim und die haben was versäumt. Eine wunderbare Erfahrung, eine Begegnung mit Jesus. Die Frauen waren voller Freude, die Apostel waren deprimiert. So ist es mit uns Christen. Viele Christen sitzen deprimiert daheim und jammern, dass sie den Herrn nie erfahren. Und der Herr gebraucht mich nicht. Das Problem ist, sie sind nicht da. Sie sind nicht verfügbar. Leute, die sagen, ja, ich muss nicht in die Gemeinde gehen, ich meine, ich bleibe lieber daheim. Und ja, die anderen gehen raus und evangelisieren, erzählen anderen Menschen von Jesus, aber ich habe nicht wirklich Bock dazu. Und ich bin zu bequem, irgendeinen Dienst zu übernehmen an anderen Menschen. Zu bequem. Zu beten, das ist mir zu anstrengend, ich versumper lieber irgendwie vor meinem Fernseher mit einer Pizza und einer Packung Chips. Und dann verpassen sie die Action. Sie verpassen Gottes Segen. Und sie fühlen sich leer und motivationslos und irgendwie nutzlos und deprimiert und sauer. Auf der anderen Seite, andere suchen Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und die gehen in die Gemeinde und die preisen den Herrn und sie studieren sein Wort, sie nähern sich an seinem Wort und sie beten zu Gott. Und dann erfahren sie, wie Gott Gebete erhört und wie Gott ihnen begegnet und wie er sie gebraucht und zu ihnen spricht. Und die sind erfrischt, die sind voll Freude. Redet mal mit unseren Frauen, die sich treffen hier jeden Montag zum Gebet. Das ist abgefahren, was die mit Gott erleben. Warum? Einfach, weil sie da sind. Zweite Chronik. Kapitel 16, Vers 9. Da ist es, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott hält Ausschau nach Menschen, die verfügbar sind für ihn. Gott hält Ausschau nach Herzen, die ihn lieben, wie Maria das getan hat. Und so begegnet Jesus der Maria, und die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Seht ihr, da haben wir die ungläubigen Trauernden. Und als jene hörten, dass er lebe, und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Ist nicht verrückt? Die Jünger, die hätten vorm Grab sitzen sollen und warten sollen auf die Auferstehung. Die Feinde von Jesus hatten mehr Glauben als seine eigenen Jünger. Die haben das Grab bewachen lassen. Die Jünger sind daheim gesessen. Die haben ihren Glauben verloren. Johannes schreibt uns, als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Aber erst nachdem er ihnen begegnet war, irgendwie hatten sie seine Worte vergessen oder waren ungläubig, haben gedacht, hey, das ist zu abgefahren. Ein Mensch soll auferstehen. Das kann man nicht glauben. Und da saßen die Jünger, die Apostel, saßen hier zusammen und waren traurig und enttäuscht und hoffnungslos und deprimiert und schockiert über diese Ereignisse der letzten Tage. Ich finde es so witzig, später haben die Juden Geschichte erdichtet, dass die Jünger den Leib gestohlen haben von Jesus. Die Jünger, die waren gar nicht motiviert dazu, irgendwas zu tun. Die irgendwelche Komplotte zu schmieden, die waren ungläubig und deprimiert und voll Angst, haben sich hier irgendwo eingesperrt in Jerusalem. Vers 12, und danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, wird in Lukas 24 beschrieben. Und jene gingen hin und verkündeten es in Übrigen. Okay, jenen glaubten sie nicht. Das sind echte Glaubenshelden, diese Apostel. Die waren nicht leicht zu überzeugen, obwohl Jesus ihnen das vorausgesagt hat, dass er auferstehen wird. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen. Und er schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Da haben sie geglaubt, als er ihnen persönlich erschienen ist und als er mit ihnen geredet hat und mit ihnen gegessen hat, als sie ihn anfassen konnten. Da haben sie letztendlich geglaubt. Aber seht ihr, Jesus weist ihren Unglauben zurecht und sagt, Mann, Jungs, ihr habt harte Herzen. Was ist los mit euch? Und er sagt zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Aber glückselig sind die, die nicht gesehen haben und doch geglaubt haben. Menschen erfinden viele Ausreden, dass sie nicht glauben müssen. Und die meisten sind ziemlich dumm. Ich habe hier einige Argumente, wo Leute sagen, Jesus ist nicht auferstanden. Eine Sache ist, dass Leute sagen, das Grab war unbekannt, in dem Jesus gelegen ist. Oder die Leute sind schlicht und einfach zum falschen Grab gelaufen und es war leer. Hey, das ist glaubwürdig. Die Frauen haben Jesus selber reingelegt in dieses Grab. Es war das Privatgrab von Josef von Arimathia. Der hat plötzlich vergessen, wo sein Grab ist. Vergisst du, wo euer Familiengrab ist am Friedhof? Das ist nicht sehr glaubwürdig. Und alle wussten, wo es war. Die Juden wussten es, die Römer wussten es. Ich meine, die Wache der Engel, die sind alle vor einem falschen Grab gestanden. Das kann ich nicht glauben. Andere Ausrede ist, dass Leute sagen, ja, die Leute, die hatten diese Jünger, die Jesus gesehen haben, die hatten nur irgendwie Halluzinationen. Haben sich das nur eingebildet? Ja, was, 500 Leute auf einmal? Halluzinationen ist was sehr Subjektives. Schizophrene Leute haben sowas. Aber nicht 500 Leute auf einmal. Oder 12 auf einmal, die ihn angreifen und mit ihm essen. Das ist auch nicht glaubwürdig. Dritte Theorie ist, dass Leute sagen, Jesu Leib wurde von den Jüngern gestohlen. Das war, was die Juden behauptet haben. Haben den Wächtern, den Römern gesagt, hey, sagt, während wir geschlafen haben, sind die Jünger gekommen und haben ihn gestohlen. Hey, es ist eine tolle Ausrede. Wenn ihr gepennt habt, woher wisst ihr, wer ihn gestohlen hat? Das ist völlig widersprüchlich. Und hier haben wir gesehen, die verängstigten Jünger, die sollten die römische Wache von 12 schwer bewaffneten Soldaten überwältigen und oder sich irgendwie durchschleichen und dann einen Stein von 2 Tonnen wegrollen und Jesus stehlen. Kann ich auch nicht glauben. Vierte Theorie ist, dass die Juden oder die Römer den Leib entfernt haben oder verlegt haben. Und hey, das haben die ganz sicher nicht getan. Wenn sie den Leib Jesu gehabt hätten, dann hätten sie dem christlichen Glauben ein für alle Mal ein Ende bereiten können. Hätten den Leib präsentieren können, hätten sagen können, seht ihr, der hat gelogen, der ist tot, wie alle anderen Propheten auch. Und ihr könnt Gift drauf nehmen, wenn sie das gekonnt hätten, hätten die das getan. Die hätten das Christentum mit Vorliebe ausgelöscht. Aber sie konnten es nicht, weil das Grab war leer. Fünfte Theorie, von der habe ich gestern wieder gelesen, hier in der Zeitung, ist diese Wiederbelebungstheorie. Dass Jesus nur irgendwie scheintot war, er war ohnmächtig nach seiner Kreuzigung und dann haben sie ihn in das kühle Grab gelegt und er ist wieder irgendwie aufgewacht und ist herausgekommen. Leute wurden gekreuzigt, um sie zu töten. Nicht um die bewusstlos zu machen. Wenn ein Römer dich gekreuzigt hat, dann warst du tot nachher. Und um sicher zu gehen, hat ihm der Hauptmann noch den Speer durchs Herz gebohrt. Leute, Jesus war tot. Und dann war da dieser Stein von 2 Tonnen vor dem Grab und 16 römische Soldaten davor. Also selbst nehmen wir an, Jesus ist ja wieder aufgewacht. Könnt ihr euch vorstellen, dass einer, der gerade gefoltert wurde und gegeißelt wurde und gekreuzigt wurde und so schwach war, dass er zusammengebrochen ist unterm Kreuz, als er das an seine Hinrichtungsstätte tragen sollte, dass der aufgewacht ist. Dann war er noch eingewickelt in diesen Leinentüchern mit den Salben. Das hat ungefähr 45 Kilo gewogen. War besser als eine Zwangsjacke. Da konntest du dich nicht bewegen. Dass der sich hier irgendwie so locker befreit hat und so ganz nebenbei alleine einen Stein von 2 Tonnen weggerollt hat, 16 Soldaten überwältigt hat und später dann durch Wände gegangen ist, unsichtbar geworden ist vor Leuten, in den Himmel aufgefahren ist vor den Augen seiner Jünger. Hey, das soll mir mal ein Mensch vormachen. Das schaue ich mal an. Das würde ich gern sehen. Dann glaube ich das, wenn man das mir vormacht. Sechste Theorie ist diese Komplotttheorie, dass Leute sagen, ja, der Leib Jesu wurde gestohlen und ein anderer junger Mann hat an seine Stelle eingenommen und hat Jesus gespielt und hat die Jünger getäuscht. Erstens hat dieselben Problem wie die Theorie, dass die Jünger den Leib gestohlen haben. Und noch dazu ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Jünger, die 3 Jahre lang mit Jesus gelebt haben, ihn nicht erkannt hätten. Und ich fände es auch sehr interessant, wie dieser junge Mann durch Wände gegangen ist und in den Himmel aufgefahren ist vor den Augen von Zeugen. Also all diese Theorien sind sehr schwach, sind sehr unglaubwürdig. Ich behaupte, es sind nur Ausreden dafür, dass Menschen Gott nicht annehmen wollen und Jesus annehmen wollen als ihren Herrn und Erlöser. Wir Christen, wir können zuversichtlich sein in dem, was wir glauben. Lasst euch durch dieses Blabla von Leuten nicht allzu leicht beeindrucken. Hey, die Fakten weisen darauf hin, dass Jesus auferstanden ist. Und ich bin da völlig zuversichtlich. Hey, die Fakten sind auf unserer Seite. Und wir haben Berichte von 100 Augenzeugen hier, die uns das überliefert haben. Es gibt außerbiblische Zeugnisse, die das bestätigen. Jüdische Historiker Flavius Josephus, der ist 37 nach Christus geboren, der schreibt in seinen jüdischen Altertümern, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine frühen Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am 3. Tag wieder lebend, wie Gott gesagt, die Propheten dies und 1000 andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Und auch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Also hier haben wir keinen Christen, einen jüdischen Geschichtsschreiber, der zumindest bezeugt, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass seine Nachfolger behaupten, dass sie ihm begegnet sind und dass er wieder auferstanden ist. Das ist zu seiner Lebzeit passiert. Er hat es niedergeschrieben. Und die Jünger waren bereit, für die Wahrheit zu sterben, die sie uns überliefert haben. 10 von den 11 Aposteln sind gestorben als Märtyrer für ihre Predigt von der Auferstehung. Johannes wurde gefoltert dafür. Und Millionen von Menschen sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Vom Saulus, der vom Christenverfolger zum Apostel Paulus geworden ist, bis zu jedem Einzelnen von uns. Ich weiß, ich habe Jesus erlebt. Ich bin ihm begegnet und er hat mein Leben verändert. Wie ist es mit dir? Glaubst du oder hast du ein hartes Herz? Jesus, schalte ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen haben, nicht geglaubt haben. Es gibt zwei Möglichkeiten für dein Leben heute Morgen. Du kannst dein Herz verhärten und ungläubig bleiben und traurig sein und weiter ohne Hoffnung leben und voll Angst vor dem Tod und nach Hause gehen und ein sinnloses, leeres Leben leben und dann ewig verloren gehen. Oder du kannst glauben und du kannst Jesus, den auferstandenen Jesus als deinen Herrn und Erlöser annehmen. Und dann kannst du mit der ganzen Christenheit heute voll Freude sein und das feiern, was Jesus für uns getan hat. Und du kannst nach Hause gehen und jeden Tag ein heiles Leben leben in Beziehung mit dem auferstandenen, lebendigen Jesus. Und du kannst Sinn für dein Leben haben und Hoffnung haben für ein Leben nach dem Tod. Dass nach dem Tod deine Gemeinschaft mit Gott nur noch intensiver wird und schöner und besser in seiner Herrlichkeit. Ist deine Wahl. Jesus lebt. Und er sagt glückselig. Glücklich in ihrer Seele sind die, die glauben. Jesus lebt. Lebst du? Jesus ist auferstanden. Glaubst du? Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du lebendig bist. Und wir danken dir, Herr, dass wir Christen mit Zuversicht dir vertrauen dürfen, dass es wahr ist, was du uns in deinem Wort überlieferst. Und ich danke dir, dass wir dir nicht nur glauben dürfen, sondern dass wir dich erfahren dürfen. Dass Christsein keine tote Religion ist, nicht irgendwo befolgen irgendeiner Lehre oder einer Philosophie, sondern dass es Gemeinschaft mit dir bedeutet, dem auferstandenen Herrn und Erlöser. Und dafür danken wir dir, Herr, dafür feiern wir dich heute Morgen. Wir lieben dich, Herr. Und Herr, wir wollen dir begegnen. Ich bete für jeden Einzelnen hier heute Morgen, dass er dir begegnen kann. Und dass er dich persönlich erleben kann. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.